SWR 2 aktuell.
Mit Christian Rühlspieß. Guten Abend. Bis um 6:30 geht es bei uns um den Untersuchungsausschuss zur Causa Strobel im baden-württembergischen Landtag. Da hat heute der Ministerpräsident ausgesagt. Es geht um die Sorgen der jungen Menschen in Deutschland, die aktuell vor allem mit Geld zu tun haben. Angesichts von Corona-Krise und Ukraine-Krieg aber auch zu immer mehr Verzweiflung führen. Und wir kümmern uns um das eigenartige Hin und Her rund um die One Love Kapitänsbinde bei der Fußball-WM, die jetzt wohl niemand tragen wird. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, ein Untersuchungsausschuss im Landtag. Politische Hauptfigur ist der baden-württembergische CDU-Innenminister Strobel. Auslöser ist die Affäre um den ranghöchsten Polizeibeamten in Baden-Württemberg, gegen den die Staatsanwaltschaft inzwischen Anklage erhoben hat. Innenminister Strobel hatte im Zusammenhang mit dem Fall ein Anwaltsschreiben an die Presse weitergegeben. Die Verfahren gegen ihn und den Journalisten, der den Brief veröffentlicht hat, sind inzwischen eingestellt, aber jetzt ermittelt ein Untersuchungsausschuss. Dort hat am Vormittag der betroffene Journalist ausgesagt und vor allem die Ermittlungen der Behörden scharf kritisiert. Am Nachmittag stand Ministerpräsident Kretschmann dem Ausschuss Rede und Antwort. SWR-Landespolitik-Korrespondent Knut Bauer hat zugehört.
Auch für den Ministerpräsidenten gelten im Untersuchungsausschuss die gleichen Regeln wie für alle anderen.
Ich stelle fest, Herr Kretschmann, dass Sie erschienen sind. Herzlich willkommen. Als Zeuge sind Sie dazu verpflichtet, wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu machen.
Bevor er befragt wird, gibt Winfried Kretschmann eine Erklärung ab, in der er nochmal sein Vorgehen im Fall Strobel verteidigt. Für ihn gelte auch hier das Prinzip der Verhältnismäßigkeit.
Verhältnismäßigkeit bedeutet, Menschen machen Fehler, dürfen Fehler machen und man geht dann in einer verhältnismäßigen Weise damit um. Und es wäre meiner Auffassung nach vollkommen unverhältnismäßig gewesen, Herrn Minister Strobel zu entlassen.
Strobel habe ihn über die Weitergabe des Anwaltsschreibens informiert, dessen rechtliche Einordnung habe ihn überzeugt und deshalb habe er Strobel das Vertrauen ausgesprochen. Dies sei richtig gewesen, so Kretschmann, was sich inzwischen auch durch die Einstellung des Verfahrens zeige.
Eine solche Einstellung bedeutet nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, unseres höchsten Gerichts, dass von der Unschuld des Ministers auszugehen ist.
In der anschließenden Befragung greift der SPD-Abgeordnete Sascha Binder das Thema Verhältnismäßigkeit und Fehlerkultur auf.
Es geht darum, dass ein Dienstherr eines ihrer Ressorts die Öffentlichkeit getäuscht und verheimlicht hat, dass er es war. Und ich wollte wissen, ob das aus Ihrer Sicht ein vorsätzlicher Fehler ist oder ein fahrlässiger.
Herr Abgeordneter, das ist eine Suggestivfrage, die ich nicht beantworte. Ihre Auffassung muss ich mir nicht zu eigen machen.
Fragen zum Inspekteur der Polizei, der inzwischen wegen sexueller Nötigung angeklagt worden ist und dessen Blitzkarriere in der Polizeiführung, beantwortet Kretschmann mit Blick auf die Zuständigkeiten ausweichend.
Es ist mir nochmal wichtig zu betonen, dass das Staatsministerium keine Rechts- und keine Dienstaufsicht über das Innenministerium hat.
Schwere Vorwürfe hat dagegen zuvor der Journalist im Ausschuss erhoben, dem Strobel das Anwaltsschreiben weitergegeben hatte. Er spricht von Tricks im Besetzungsverfahren rund um den Inspekteur der Polizei und strukturellen Missständen.
Das Vertrauen in der Polizei und das Vertrauen innerhalb der Polizei sind nachhaltig gestört. Welche Polizeibeamtin, welcher Polizeibeamte wird sich künftig trauen, in einem Klima der Angst Missstände offen anzusprechen?
Er selbst sieht sich zu Unrecht im Visier der Staatsanwaltschaft, die gegen ihn wegen der Veröffentlichung des Anwaltsschreibens ermittelt hat. Er berichtet, bereits im August das Angebot zur Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflage erhalten zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft auf SWR-Nachfrage bestätigt, haben beide Beschuldigte am 9. August ein entsprechendes Angebot erhalten. Am 20. Oktober habe Innenminister Strobel ihm davon berichtet, so Ministerpräsident Kretschmann im Ausschuss.
Der Bericht aus dem Stuttgarter Landtag. Die 27. Weltklimakonferenz ist Geschichte. Wie bei vielen der vergangenen Klimagipfel gingen die Verhandlungen in die Verlängerung. Und wieder haben jetzt hinterher viele das Gefühl, da hätte mehr rauskommen können oder sogar rauskommen müssen. Neu ist der Klimafonds, in den viele, aber nicht alle, der Hauptverursacher des Klimawandels einzahlen wollen. Damit sollen ärmer Länder unterstützt werden, die wenig Treibhausgase ausstoßen, aber am meisten unter den Klimaveränderungen leiden. Das wird zumindest als positives Signal gewertet. Trotzdem überwiegt ein Unbehagen, vor allem in Deutschland. Über die Reaktionen berichtet Torben Ostermann.
Die Idee, mit allen Staaten gemeinsam die Klimakrise bewältigen zu wollen, sei gescheitert. Davon ist Klimaforscher Mujib Latif überzeugt und bewertet die Ergebnisse der Konferenz in Sharm el-Sheikh.
Ja, als Stillstand. Wir kommen einfach nicht voran.
Aus seiner Sicht machen diese großen Formate wenig Sinn. Begründung?
Ich sag schon lange, dass wir nicht auf den Letzten warten können. Bei den UNO-Verhandlungen, bei allen UNO-Verhandlungen ist immer das Prinzip der Einstimmigkeit gegeben. Und das heißt also, man wird sich, wenn über fast 190 Länder dabei sind, wird man sich immer nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen.
Also neue Formate, meint Latif und fordert eine Allianz der Willigen. Genau so etwas hat unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder ins Spiel gebracht. Besonders öffentlichkeitswirksam beim G7-Gipfel im bayerischen Elmau diesen Sommer.
Und ich freue mich deshalb, dass wir uns hier in Elmau darauf verständigt haben, einen solchen Klimaclub nun bis Ende dieses Jahres zu gründen.
Ein Klimaclub also mit den G7-Staaten an der Spitze. Nun sind auch Deutschland, Kanada, die USA, Japan und Co. keine Musterschüler in Sachen Klimabilanz. Die Verpflichtung, CO2-neutral zu werden, soll sich aber auch wirtschaftlich lohnen. Länder außerhalb des Klimaclubs sollen einen Klimazoll zahlen. Das wiederum könnte den Druck auf Länder wie China erhöhen, so das Kalkül des Bundeskanzlers. Der Druck, nun endlich mehr zu tun, sei enorm. Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck brachte das vor einer Weile nach einem Treffen mit seinen G7-Amtskollegen so auf den Punkt.
Wir reden die ganze Zeit aus der Defensive heraus. Also keiner muss sich hier einreden, dass wir stolze Vorreiter des Klimaschutzes sind. Aber wir versuchen aufzuholen, was in der Vergangenheit nicht gut genug gelaufen ist.
Bei jeder sich bietenden Gelegenheit wirbt Scholz für den Klimaclub. Zuletzt auch auf eben jener Konferenz in Ägypten, die gerade für so viel Enttäuschung sorgt.
Der Klimaclub steht allen offen, die gemeinsam mit uns beim klimaneutralen Umbau unserer Volkswirtschaften und insbesondere unserer Industrien vorankommen wollen.
In der öffentlichen Wahrnehmung ist von einer Allianz der Willigen noch nicht viel zu sehen. Dabei soll der Klimaclub bis Ende des Jahres stehen. Das zumindest hatte Scholz im Sommer angekündigt, um die Klimapolitik der kleinen Schritte, um den Minimalkonsens endlich zu durchbrechen. Nicht nur Klimaforscher Mujib Latif dürfte hoffen, dass es nicht bei der Ankündigung bleibt, sondern dass endlich was passiert.
Der Kampf gegen den Klimawandel kommt nicht so richtig gut voran. Das dürfte vor allem jungen Menschen Sorge bereiten, denn sie sind ja die Zukunft. Das ist eine gern gebrauchte Formulierung, nicht nur, wenn es um die Rentenversicherung geht. Die nachfolgenden Generationen bestimmen in der Zukunft, wie und wohin sich ein Gemeinwesen, ein Staat entwickelt. Umso wichtiger ist es, darauf zu schauen, wie es den jungen Menschen jetzt geht, was sie prägt, was sie beschäftigt. Gerade vor dem Hintergrund der schwierigen aktuellen Lage, die bestimmt wird von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und der Corona-Pandemie. Was den jungen Menschen gerade besondere Sorgen bereitet, kann man seit heute in der neuen Studie Jugend in Deutschland Winter 2022-23 lesen. Das wichtigste Ergebnis wirkt vielleicht etwas überraschend, denn die jungen Menschen machen sich aktuell am meisten Sorgen um ihr Geld. Für 71% ist die größte Sorge die Inflation, gefolgt vom Krieg in Europa. Und erst auf Platz 3 mit einem Wert von 55% kommt die Klimakrise als große Sorge. Im SWR2-Tagesgespräch dazu Professor Klaus Hurlmann. Er ist Jugendforscher und Co-Autor der Studie, die alle 6 Monate neu erhoben wird. Herr Hurlmann, die meisten jungen Menschen zwischen 14 und 29 machen sich also Sorgen um ihren Geldbeutel. Steckt dahinter die Angst, nicht mehr das Wohlstandsniveau der Elterngeneration zu erreichen, oder hat das damit nichts zu tun?
Doch, das hat damit sehr viel zu tun. Diesen jungen Leuten ist schon bewusst, dass es sich um eine Art Wendescheide halten kann, an der sie gerade stehen. Sie merken ja durch diese dichte Folge von wirklich existenziell bedrohlichen Krisen, die Corona-Pandemie ist ja auch noch nicht ganz ausgestanden, geht es ihnen an die Substanz. Und sie können durch die wirtschaftlichen Konsequenzen, die nun mit dem Krieg in der Ukraine entstanden sind, sie können ihren Lebensstandard nicht mehr halten, den sie selbst gewohnt sind. Sind ja Kinder einer Wohlstandsgesellschaft, das ist schon mal sehr empfindlich. Und gleichzeitig, ja, sie spüren, dass das, was ihre eigenen Eltern, vielleicht nicht individuell, aber doch als ganze Gruppe, als Altersgruppe, als Generation erreicht haben, dass sie das wahrscheinlich nicht erreichen können, geschweige denn überbieten können. Also wie Sie eingangs sagten, die Zukunft gehört der jungen Generation. Daran glauben die jungen Leute so fest nicht mehr.
Also zumindest nicht, dass es eine rosigere Zukunft ist als das, was die eigenen Eltern erlebt haben. Sie haben die Corona-Pandemie schon angesprochen, die noch nicht vorbei ist. Welche Rolle spielt die in den Ergebnissen Ihrer Studie?
Die spielt nach wie vor eine sehr starke Rolle. Denn wir dürfen nicht vergessen, das sind jetzt über zweieinhalb Jahre, in denen der normale Lebensrhythmus unterbrochen war oder man kann ja inzwischen sagen, noch nicht wieder so ganz selbstverständlich ist. Das trifft junge Leute. Wir haben ja hier die 14- bis 29-Jährigen, sagen wir mal vor allem die 14- bis 24-Jährigen, sehr stark, denn sie konnten ja ihre Ausbildung nicht so weiterführen, wie sie es eigentlich vorhatten. Der Berufseintritt war getroffen. Also das hat Spuren in allen Bereichen hinterlassen und das Gefühl, dass man sein eigenes Leben kontrollieren kann, das ist dabei ein großes Stück auf der Strecke geblieben. Und so merken wir auch Stress, Antriebslosigkeit, auch Depressionen, Unruhe, Gereiztheit. Das hat alles einen sehr hohen Wert erreicht. Und noch schlimmer, Hilflosigkeit und Suizidgedanken. 10% sind das insgesamt. Die sind sogar gestiegen seit unseren letzten beiden Erhebungen auf einem hohen Wert, sodass man sagen muss, das wäre so das Kernergebnis sehr ernster Art. Etwa 10% sind so stark belastet, dass sie nicht mehr ohne Unterstützung und Hilfe mit dieser schwierigen Situation zurechtkommen.
Sie sind Wissenschaftler, erheben erstmal nur die Daten. Sehen Sie möglicherweise Lösungsansätze? Wo könnten die sein? Oder wie müsste man eingreifen, um viele der relativ dramatischen Ergebnisse, die Sie gerade geschildert haben, so ein bisschen auszugleichen? Was wäre die Aufgabe der Gesellschaft, der Politik, den jungen Menschen da jetzt entgegenzukommen, sie zu unterstützen?
Ja, das haben wir auch untersucht, auch befragt. Und ich kann den Antworten da nur zustimmen, die uns die 14- bis 29-Jährigen geben. Sie möchten mehr mitreden. Sie möchten mitentscheiden. Ihnen sitzt noch in den Kleidern, dass sie während der Corona-Pandemie überhaupt nicht gefragt wurden, wie denn zum Beispiel die Schule anders organisiert werden kann oder die Ausbildung, sondern dass das über ihre Köpfe hinweg entschieden wurde. Also eine wirkliche, ernst gemeinte, wirkungsvolle Beteiligung an all den Dingen, die jetzt zur Debatte stehen, auch Bewältigung der Inflation, hier die junge Generation mit einbeziehen. Das ist der Hauptwunsch, den die haben, die jungen Leute. Das kann ich nur unterschreiben. Und das Zweite ist, wie gesagt, für die 10%, das ist eine sehr große Zahl, die ganz stark unter Druck sind und in Gefahr sind, psychisch auch dauerhaft Schäden zu erleiden oder heute schon krank sind. Das sind eben Depressionen, bei jungen Frauen sehr viele Essstörungen, Angststörungen. Das ist unvermeidbar in einer Situation, in der wir heute sind. Für die eine gute Unterstützung, eine Hilfe, ein Angebot vorzubereiten und schnell zu liefern, dass sie aus der schwierigen Situation hinausbringt, das ist ganz wichtig. Zum Beispiel fehlen Therapieplätze noch und nöcher. Das ist also ganz dringend, dass wir hier unmittelbar handeln.
Im SWR2-Tagesgespräch war das Professor Klaus Hurrellmann über die ernüchternden Ergebnisse der neuesten Studie Jugend in Deutschland. Der Streit ums Bürgergeld geht diese Woche in eine neue Runde. Nachdem die Union dafür gesorgt hat, dass das neue Gesetz der Ampelregierung im Bundesrat scheitert, muss sich am Mittwoch der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat damit beschäftigen. Es geht darum, einen Kompromiss für die Sozialreform zu finden, damit sie vielleicht doch tatsächlich am 1. Januar in Kraft treten kann. Schon vor dem Vermittlungsausschuss tut sich was. Das könnte allerdings für Ärger in der Regierungskoalition sorgen. Es sieht nämlich danach aus, dass vor allem die FDP der Union in einem entscheidenden Punkt entgegenkommen will. Aus Berlin berichtet Kai Clement.
Es ist eine Ironie der Geschichte, dass die Union mit Hartz IV ausgerechnet eine rot-grüne Arbeitsmarktreform verteidigt. Das Fördern und Fordern dürfen nicht aufgegeben werden, verlangt sie. Gemeint ist die geplante Vertrauenszeit des Bürgergeldes. Die Ampel will im ersten Halbjahr weniger Sanktionen und mehr Kooperation. Die Ampel? Nicht ganz, denn die FDP hat bei diesem Thema große Schnittmengen ausgerechnet mit der oppositionellen Union festgestellt, weil sie hört,
dass gerade hier bei vielen Menschen ein Störgefühl existiert, nach dem Motto, das Thema Leistungsgerechtigkeit wird auch hier nicht ausreichend berücksichtigt.
Aus Sicht seiner Partei, so FDP-Generalsekretär Bijan Djirsaray weiter, braucht es diese Vertrauenszeit deshalb nicht. Damit ist er ganz auf Unionslinie. Nicht nur die müsse sich bewegen, fordert Djirsaray dann noch, sondern auch SPD und Grüne, gerade beim Thema Sanktionen. Nun könnten wohl auch SPD und Grüne Störgefühle empfinden, dass ihr Koalitionspartner an diesem Punkt nur 2 Tage vor den Gesprächen im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat ausschert. Bis jetzt laufen nur Vorgespräche. Erst am Mittwochabend trifft sich ab 19 Uhr erstmals der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Man erlebe zuletzt viel Wahrscheinlichkeitsrechnung, so SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, ob es dann eine Einigung geben werde oder nicht.
Wir mögen nicht daran glauben, dass es keine politischen Mehrheiten geben soll, um diese Reform zum 1. Januar möglich zu machen. Wir glauben, dass das funktioniert in dieser Woche.
Optimismus aus vielen Richtungen, auch vom FDP-Generalsekretär.
Ohne Details zu verraten, diese Gespräche sind auch sachlich.
Dabei war das Wochenende eher hitzig, zumindest die Reden bei parteipolitischen Veranstaltungen. CDU-Chef Friedrich Merz sprach von einer verkorksten Reform. Bundeskanzler Olaf Scholz warf der Union vor, in der Sozialpolitik abgehoben und hochnäsig zu sein. Für die Regierungskoalition ist die Bürgergeldreform die bedeutendste Sozialreform seit vielen Jahren. Das unterstreicht noch einmal Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann.
Die Bürgergeldreform, wenn sie kommt, und davon gehe ich ganz sicher aus, ist mehr als eine Regelsatzerhöhung. Das haben wir auch immer wieder gegenüber der Union betont.
Und deshalb lehnt die Ampel es, anders als die Union eben auch ab, vorerst ausschließlich diese Regelsätze anzuheben.
Vor der Sitzung des Vermittlungsausschusses werden Kompromisslinien zum Bürgergeldgesetz ausgelotet. Und wir bleiben in Berlin. Die AfD-Bundestagsfraktion wird kleiner und in gewissem Sinne auch radikaler. Die hessische Abgeordnete Johanna Kotar hat die Fraktion und auch die Partei verlassen. In ihrer Austrittserklärung kritisiert sie den politischen Kurs der AfD und die Umgangsformen innerhalb der Partei. Kotar gehörte zu dem, was sich das gemäßigte Lager nennt. Sie will ihr Bundestagsmandat jetzt als parteilose Abgeordnete wahrnehmen. Die AfD-Fraktionsvorsitzenden Weidel und Chrupalla fordern, dass Kotar auch ihr Mandat abgibt. Über die Abrechnung von Johanna Kotar mit ihrer jetzt ehemaligen Partei und die Reaktionen berichtet Philipp Prost.
Und wieder wird die AfD-Fraktion im Bundestag etwas kleiner. Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann nimmt es gelassen, fast schon routiniert.
Wir bedauern das, ist jetzt so. Feierabend.
Johanna Kotar, digitalpolitische Sprecherin und einst Mitglied im Bundesvorstand der AfD, tritt aus der Partei aus. Und wie viele vor ihr geht sie nicht im Guten. In einer Erklärung spricht Kotar von korrupten Netzwerken innerhalb der AfD, von Dauermobbing im Kampf um Ämter und Posten, all das, was die AfD ihrer Meinung nach an anderen Parteien kritisiert. Hinzu kommt aus Sicht von Kotar die Anbiederung führender AfD-Funktionäre an diktatorische und menschenverachtende Regime wie Russland, China und den Iran. Immer wieder würden rote Linien überschritten. Mit Johanna Kotar verliert die AfD auf Bundesebene zum 5. Mal dieses Jahr ein Fraktions- und Parteimitglied. Es zeigt, wie zerstritten die AfD nach wie vor ist. Auch wenn das von offizieller Seite gerne runtergespielt wird.
Dass man mal den einen oder anderen verliert, bei weit über 30.000 Mitgliedern und 80 Abgeordneten hier ist praktisch das Normalmaß des parlamentarischen und parteipolitischen Prozesses. Wir sind da nicht sozusagen über dem Durchschnitt.
Die Zahlen allerdings sprechen eine andere Sprache. In der laufenden Wahlperiode hat nur die AfD-Fraktion Austritte zu verzeichnen. In den 4 Jahren davor gab es insgesamt 9 Fraktionsaustritte im Bundestag, 7 davon in der AfD. Die innerparteilichen Konflikte sind nicht gelöst. Besonders deutlich wurde das im Sommer auf dem Parteitag der AfD, der im Streit endete und abgebrochen wurde. Das selbsternannte gemäßigte Lager, zu dem sich auch Johanna Kotar zählte, konnte sich im innerparteilichen Machtkampf mit dem rechten Rand nicht durchsetzen. Anders als andere AfD-Aussteiger macht Kotar aber nicht die rechtsextremen Einflüsse in der AfD für ihren Parteiaustritt verantwortlich. Kotar selbst spricht von einer Minderheit in der Partei. Möglicherweise hat sie damit sogar recht. Johanna Kotar wollte nach dem Parteitag im Sommer dennoch in der AfD bleiben.
ich bringe mich ja immer noch ein. Ich bin ja nicht weg und ich werde dafür kämpfen in der Partei, dass wir eben wieder mit Inhalten punkten können, dass die Partei tatsächlich in die Richtung geht, in der ich sie gerne hätte, dass sie ein freundliches Gesicht bekommt, dass sie vermittelnd auftritt.
Nun aber tritt auch sie aus der Partei aus und damit wird das Lager derer, die in den rechtsextremen Kräften in der AfD ein Problem sehen, noch kleiner.
Die AfD-Fraktion im Bundestag verliert eine weitere Abgeordnete. Und wir kommen zur umstrittenen Fußball-WM. Die hat für das deutsche Team noch nicht mal richtig angefangen und schon gibt's Ärger um die Kapitänsbinde, mit der im Normalfall Torhüter Manuel Neuer auflaufen soll. Er hätte sie gerne in Regenbogenfarben gehabt, als Zeichen der Solidarität mit der LGBTQ-Community. Das hat die FIFA mit dem Verweis auf das Verbot politischer Botschaften schon im Vorfeld abgelehnt. Dann sollte es die One-Love-Binde mit dem Herz und einer nicht politisch aufgeladenen Farbkombination sein. Noch am Wochenende hieß es, wir ziehen das durch, auch wenn es dafür zum Beispiel eine gelbe Karte gibt. Auch die Kapitäne anderer Mannschaften wollten mit der One-Love-Binde auflaufen, heute der Rückzieher. Offenbar auf Druck der FIFA. Die DFB-Vertreter haben die Entscheidung am Nachmittag kommentiert und dabei den Fußball-Weltverband scharf kritisiert, wie Philipp Weißkirch berichtet.
Die Kameras stehen dicht an dicht. Es sind etliche. Drumherum bestimmt 50 Journalisten mit Mikrofonen, Smartphones, Notizblöcken und gespitzten Ohren. Denn der DFB hat was zu sagen. Präsident Bernd Neuendorf und Direktor Oliver Bierhoff stellen sich neben den Rasen hier im Norden von Katar. Gleich ist Training der Mannschaft. Aber vorher ist Neuendorf dran, aus gegebenem Anlass.
Meine Damen und Herren, die FIFA hat heute eine Aussage für Diversität und Menschenrechte untersagt. Das sind Werte, zu denen sie sich in ihren eigenen Statuten verpflichtet.
Der Weltverband verbietet die One-Love-Binde. Es sei eine Machtdemonstration, sagt Neuendorf. Er und Vertreter von 6 anderen europäischen Verbänden hatten zuvor mit der FIFA getagt. Sie alle hatten den festen Willen, dass die Kapitäne ihrer Teams in Katar mit der bunten Binde auflaufen. Jetzt aber der kollektive Rückzieher, weil die FIFA immensen Druck aufbaute.
Sie hat uns klargemacht, dass wir mit sportlichen Konsequenzen bedroht werden, sollten wir der Aufforderung, die Binde nicht zu tragen, nicht nachkommen.
Welche Strafen genau, das ließ die FIFA laut DFB offen. Und das wurde dann auch für den DFB zum Problem. Ein brisantes und unkalkulierbares. Finanzielle Sanktionen, die hätte man in Kauf genommen. Aber das Risiko, dass Spieler im Turnier zum Beispiel verwarnt oder sogar gesperrt werden könnten, war für Oliver Bierhoff und Co. zu hoch.
Ja, das Verhalten der FIFA ist natürlich frustrierend, auch für uns. Ne? Und es fühlt sich schon stark nach Zensur an.
Der DFB hatte der FIFA schon vor Monaten geschrieben, bei der WM mit der One-Love-Binde spielen zu wollen. Reagiert hat die FIFA nicht. Erst jetzt, zum WM-Start, wo sich die Teams auf den Fußball konzentrieren wollen, ließ die FIFA demonstrativ die Muskeln spielen und verweist auf die Regularien.
Das, was in den Regularien steht, und das hat, glaube ich, nichts mit Katar zu tun, generell ist natürlich so, dass die FIFA sagt, und darauf bezieht sie sich ja, dass die Spieler beim Equipment geprüft werden müssen, dass es keine politischen Aussagen geben darf. Wir sehen jetzt in der Einhaltung von Menschenrechten und auch für Diversität sehen wir keine politische Aussage. Das ist eigentlich ein Grundrecht.
Bierhoff bekräftigt vor der großen Journalistenschar, dass der DFB auch weiter zu seinen Werten stehe und diese auch in der Wüste vertreten wolle. Aber mit symbolischen Aktionen auf dem Platz, das lässt Bierhoff offen.
Mit Sicherheit wird von Seiten der FIFA und auch der Sicherheitskräfte da vermehrt Augenmerk drauf gelegt werden.
Ist der DFB vor der FIFA eingeknickt? Präsident Bernd Neuendorf will davon nichts wissen. Man habe sich deutlich positioniert, aber auch mit den anderen Nationen solidarisiert. Er wolle auch weiter den Dialog mit dem Weltverband suchen. Dann gehen Neuendorf und Bierhoff. Auf dem Rasen fängt das Training des deutschen Teams an. Fußball soll ja auch noch gespielt werden. Ohne Liebe, sondern nach den Regularien der FIFA.
Auf keiner Kapitänsbinde bei der Fußball-WM wird also One Love stehen. Und dabei geht es wohl nicht nur um eine Botschaft in Sachen Menschenrechte. Dazu ein kurzer Kommentar von Sportreporter Burkhard Hupe.
Was für ein Macht- und Ränkespiel zwischen der FIFA und der UEFA, oder? Wie bei Shakespeare früher. Ich meine, worum geht's denn? Ein paar europäische Mannschaftskapitäne wollten mit One Love ein Zeichen für mehr Toleranz auf der Welt setzen. Und dann kommt der Fußball-Weltverband um die Ecke und grätscht diese Nummer im allerletzten Moment in Seiten aus, weil sich Gastgeber Katar durch die One Love-Binde kritisiert fühlen könnte. Das ist ein klares, hinterlistiges Foul am gesunden Menschenverstand. Und das wird noch nicht mal bestraft. Wahnsinn. Ich meine, wir reden von der Spielführerbinde und nicht von Plakaten oder Transparenten, die vor dem Anpfiff über den Platz getragen werden. Die Androhung der FIFA, bei dieser Weltmeisterschaft jeden Spielführer mit einer Nicht-FIFA-Binde zu bestrafen, grotesk. Das ist beispiellos. Und das ist außerdem auch eine ganz schlecht kaschierte Retourkutsche von FIFA-Boss Infantino, weil die europäischen Fußballverbände ihm ja die Gefolgschaft aufgekündigt haben und im kommenden Jahr nicht mehr im Amt bestätigen wollen. Und spätestens jetzt weiß man auch, warum.